Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Philipp hat schon gesagt, für dieses Jahr, das letzte Mal, gucken wir uns einen Abschnitt aus diesem Prophetenbuch Sacharja an. Falls ihr das nichts sagt, das ist ungefähr vor 2500 Jahren ein Mann gewesen, den Gott sich geschnappt hat und durch den er wichtige Dinge damals dem Volk Israel gesagt hat. Und wenn du jetzt sagst, okay, warum beschäftigt ihr euch denn heute damit, wenn das vor 2500 Jahren zu ganz anderen Leuten gesprochen wurde, es hat einen Grund, es sind Worte von Gott. Und Worte von Gott, die haben eine Bedeutung über den Moment hinaus und auch eine Bedeutung über den Personenkreis hinaus. Und weil es Worte von Gott sind und weil sie wichtig sind, deswegen lohnt es sich, das anzugucken. Und ich will mit dir unter anderem darüber reden, mit welchem Interesse wir so einen Abschnitt aus der Bibel lesen, der scheinbar in einer ganz anderen Situation, zu ganz anderen Leuten, in einer ganz anderen Zeit gesprochen wurde. Mit welchem Interesse lesen wir das? Und ich will dir zeigen, welche Botschaft das für dich haben kann, hat. Zur groben Einordnung nochmal, die Bibel sagt ja, dass die Weltzeit, dass unsere Weltzeit irgendwann ein Ende finden wird. Das sagt dir jedes Physikbuch auch. Nur im Gegensatz zum Physikbuch sagt die Bibel, dass im Zentrum dessen das Volk Israel stehen wird. Wieso Israel? Israel ist Gottes eigenes Volk. Gott beschreibt es mal als seinen Augapfel. Und bevor Jesus Christus wiederkommt, bevor Jesus diesen neuen Himmel schafft, in dem es keinen Streit, keine Angst, kein Tod, keine Trauer, kein Leid mehr geben wird, bevor Jesus das tut, wird eine Zeit kommen, in der sich die Lage rund um Israel zuspitzt, sagt die Bibel. Und ich lese euch jetzt dieses prophetische Wort, was der Sacharja diesem Volk Israel im Namen Gottes ausgerichtet hat, vor. Ich lese erstmal nur einen Abschnitt von dem Kapitel, nachher kommt noch mehr. Das ist die Botschaft, das Wort des Herrn über Israel. So spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt, das Fundament der Erde gelegt und den Geist im Inneren des Menschen gebildet hat. Seht, ich mache Jerusalem zu einem Becher. Alle Völker ringsum, die daraus trinken, sollen taumeln. Genauso soll es auch Juda ergehen, wenn Jerusalem belagert wird. An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zu einem Laststein. Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich schwer daran verletzen. Und alle Nationen der Erde sollen sich gegen Jerusalem versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, werde ich alle Pferde scheu machen und ihre Reiter in Panik versetzen. Auch das Volk von Juda werde ich Auf das Volk von Juda werde ich aber ein Auge haben. Die Pferde der Völker jedoch werde ich blind machen. Die führenden Männer von Juda werden nach Jerusalem blicken und sagen, die Leute von Jerusalem sind stark, denn sie vertrauen fest auf den Herrn, den Herrscher der Welt, ihren Gott. An jenem Tag werde ich die führenden Männer von Juda zu glühenden Kohlen in einem Holzstoß machen, zu einer brennenden Fackel zwischen Getreidegarben. Sie sollen die umliegenden Völker rechts und links verbrennen, während Jerusalem weiter an seinem Ort bleibt. Da kurzen Einschub, das Ziel der Hamas, das Ziel des Irans und anderer Länder rings um Israel ist es ja, Israel auszulöschen. Der Leitspruch ist, es ins Meer zu werfen, dass es niemand mehr sich daran erinnert. Aber es wird nicht passieren, steht hier. Zuerst aber wird der Herr die Bevölkerung von Juda retten, damit sich die Bewohner Jerusalems und die Nachkommen Davids nicht über Juda erheben. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner Jerusalems beschützen. Noch der Schwächste unter ihnen soll an diesem Tag wie König David sein. Und Davids Nachkommen sollen wie Gott sein, wie der Engel des Herrn, der vor ihnen hergeht. An jenem Tag wird es mein Ziel sein, alle Völker, die Jerusalem angreifen, zu vernichten. So, wieso kommen wir hier zusammen und schauen uns so einen Text an? Wieso kommen wir überhaupt hier zusammen und denken über Worte von Gott nach? Erstens, Wir kommen hier zusammen, denken über Worte von Gott nach, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu ermahnen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und wir kommen hier zusammen, um uns zu ermutigen und zu ermahnen, ein Leben zu führen, das für die Menschen um uns herum gewinnbringend ist. Im besten Fall, dass sie Jesus kennenlernen. Zum Stadtfest zum Beispiel. Und diese zwei Gründe sind für mich die Richtung, aus der ich auf dieses prophetische Wort gucke. Du kannst ja aus verschiedenen Interessen heraus so ein prophetisches Wort anschauen. Du könntest daran interessiert sein, einen Endzeitfahrplan aufzustellen. Wann geht die Welt unter? Also wann kommt Jesus wieder? Wann wird das alles passieren? Wie muss ich vielleicht jetzt auch diesen aktuellen Krieg da zwischen Hamas und Israel einordnen? Die Zeichen der Welt werden ja immer wieder neu gedeutet, aber jeder Versuch, da irgendwie einen Fahrplan rauszukriegen und einen Moment dann festzulegen, wo dann kommt Jesus wieder, ist bis jetzt fehlgeschlagen. Der nächste gehighlightete Moment ist 2030. Ich glaube, es wird nie werden. Wisst ihr, prophetische Worte sind keine Rechenhilfe. Sie sind eine Hilfe, mit Gott zu rechnen. In jeder Situation. Ob es gerade gut ist oder schlecht ist. Darauf kommen wir noch. Du könntest aber auch das Interesse haben, mit Hilfe solcher prophetischen Worte, die du da in der Bibel findest, klar zu kriegen, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Ich glaube aber nicht, dass Gott dir mit diesen Worten helfen wollte, deine Feindbilder zu klären. Die Israelis sind nicht unbedingt einfach nur die Guten, um jetzt mal dort zu bleiben. Und die Palästinenser sind nicht einfach nur die Schlechten und die Bösen. Natürlich stehen wir Christen an der Seite Israels, aber als Christen stehen wir an der Seite eines jeden Menschen. Vor allem derer, die leiden. Solche Prophetien hier in diesem Wort, wo Gott sagt, ich werde alle Völker rings um Israel, die werden taumeln und vernichten, was auch immer. Es erlaubt es dir nicht, zum Beispiel Palästinensern dein Mitleid zu entziehen. Ich rede davon jetzt nicht, Dinge gut zu heißen, die einfach nicht gut sind. Aber das Leiden des Israelis um seinen im Krieg gefallenen Sohn ist nicht bedeutsamer als das Leiden eines Palästinensers um seinen getöteten Sohn. Die Bedrohung Israels durch die Hamas und andere Terrororganisationen und Staaten, es fordert unser Mitleid, unsere Hilfe, unser Gebet. Der Hunger des palästinensischen Volkes, weil die Hamas die ganzen LKWs mit Hilfsgütern plündert, fordert genauso unsere Hilfe, unser Mitleid, unser Gebet. Unter anderem deswegen hat ja zum Beispiel Lilly und ihr Mann dann um die Weihnachtszeit Schnitzwaren aus Bethlehem verkauft, um dort Leuten zu helfen. Jesus kam nicht als Politiker in diese Welt. Jesus kam, um Herzen, die gebrochen sind, zu heilen. Um Seelen, die gefangen sind, frei zu machen. Um Leuten gute Nachricht von Jesus zu erzählen. Ich bin dankbar für alle, die sich in Politik engagieren. Und sogar in Politik, die sich um solche Krisenherde kümmert. Und die brauchen unser Gebet, solche Leute. Aber in erster Linie sendet uns Jesus, um das zu tun, was er getan hat. Gebrochene Herzen heilen, Gefangene freisetzen, Trauernde zu trösten, Kaputtes wieder heil zu machen. Wir lesen diese Prophetie also nicht, um unser Feindbild klarzukriegen, um klarzukriegen, wer ist der Schlechte, wer ist der Gute. Was lese ich dann aus diesen Zeilen heraus? Ich lese allein in den zwei Kapiteln, Kapitel 13 und 14, 12 und 13, so rum. In diesen zwei Kapiteln lese ich allein schon 15 Mal die Aussage, dass Gott sagt, ich mache das. 15 Mal sagt Gott, ich mache das. Ich habe das in der Hand. Ihm gleitet nichts aus seiner Hand und niemand pfuscht ihm rein. Niemand hält ihn auf und Gott braucht nicht mal deine Hilfe. Wisst ihr, es wird sich nicht verhindern lassen, das, was hier steht. Es wird sich nicht verhindern lassen, dass alle Welt irgendwann sich in diesem Winkel der Welt versammelt und gegen Israel zieht und verbündet. Der Teufel verführt diese Welt dazu. Der Konflikt, der geht ja nicht gegen ein Land oder gegen ein Volk, es geht alles gegen Gott. Der Teufel versucht von jeher Gott eins auszuwischen. Von jeher. Bei Jesus hat er es versucht, immer wieder hindurch, und er wird es immer wieder versuchen. Es ist ein Kampf gegen Gott. Und auch Deutschland wird gegen Israel aufstehen, noch einmal. Der Holocaust war nicht die letzte Schandtat des deutschen Volkes gegen Israel. Aber Gott wird es nicht aus der Bahn werfen. Gott sagt, ich lese es euch nacheinander vor, sagt, ich mache Jerusalem zu einem Taumelbecher. Also jeder, der sich rantraut, wird ins Taumeln geraten. Sagt, ich mache Jerusalem zu einem Laststein. Jeder, der es auch nur anfasst, wird sich wundreißen. Ich mache die Pferde scheu, ich versetze die Reiter in Panik, ich mache die Pferde der Völker blind. Pferde und Reiter sind ein Bild für Macht und die Mächtigen, die sie ausüben. Und er sagt, da, wo die sich gegen mich wenden, ich mache sie scheu, voller Panik und blind. Dann geht's weiter. Ich wache über das Haus Juda, das ist ein Bild, also eine Bezeichnung für Israel. Ich mache die führenden Männer Judas zu glühenden Kohlen und brennenden Fackeln. Ich werde Juda retten. Ich werde Jerusalem beschirmen. Ich werde alle Angreifer vernichten. Ich gieße den Geist der Gnade und des Gebets aus. Das lese ich euch nachher noch vor. Ich werde die falschen Propheten vertreiben. Ich werde die Namen der Götzen aus dem Land vertreiben. Ich werde die Menschen prüfen, wie man Gold prüft. Und ich werde sagen, sie sind mein Volk. 15 Mal allein in diesen paar Zeilen sagt Gott, ich mach, ich mach, ich mach. Gott spricht dieses Wort zu den Israeliten weder heute zu uns noch damals zu den Leuten, um einen Fahrplan zu erstellen oder um unsere Feindbilder zu kreieren. Gott lässt durch Sacharja diese Prophetie den Israeliten ausrichten, damit sie wissen, woran sie sich festhalten können, wenn das kommt. Nämlich an Gott. Lange genug der Vorrede, reden wir über dich und mich. Spiegeln deine Gefühle, die du Tag ein und Tag aus hast, diese Gewissheit wieder. Die Gewissheit, dass Jesus dein Leben in der Hand hat. Die Gewissheit, dass Jesus dich verteidigt. Die Gewissheit, dass Jesus keine Fehler macht. Spiegeln deine Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, diese Gewissheit wieder. Die Gewissheit, dass Jesus dich versorgt. Die Gewissheit, dass nichts und niemand Jesus aus der Bahn wirft, der dich in der Hand hat. Weil nur dann könntest du ins Schleudern kommen, wenn Jesus ins Schleudern kommt, weil er hat dich doch in der Hand, oder? Was soll dich aus der Bahn schleudern, wenn er dich in der Hand hat? Da müsste schon irgendwas Jesus aus der Bahn schleudern. Passiert aber nicht. Spiegeln deine Worte, die du über deine Situation verlierst, diese Gewissheit wieder. Die Gewissheit, dass Jesus dich erhalten und dass er dich durchbringen wird. Die Gewissheit, dass er an deiner Seite ist und nicht von deiner Seite weicht. Spiegeln deine Gebete dieses Vertrauen wieder. Wenn deine Gedanken, deine Gefühle, deine Worte, deine Gebete diese Gewissheit nicht widerspiegeln, dann wird es Zeit, mit Gott zu reden. Frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was raubt mir diese Gewissheit? Also er sagt dir hier ja zu, fast schon mehr, als man es ertragen kann. In diesen paar Zeilen, 15 Mal am Ende, immer dasselbe. Klar, in verschiedene Worte gepackt, aber die Botschaft ist immer dieselbe. Heiliger Geist, was raubt mir diese Gewissheit? Wo hat mein Herz ein Loch oder ist rissig, dass die Gewissheit, die du oben in mich ein, fast schon flößt, unten wieder rausfließt? Was bringt meine Gefühle, meine Gedanken, meine Gebete so durcheinander? Gott sagt uns das ja nicht, damit wir ängstlich auf diese Zeit warten. Wann wird es endlich soweit sein? Und dann Augen zu und durch. Das wäre ja Quatsch. Er sagt uns das, damit wir einen wachen und einen klaren Blick haben. Damit wir nicht verzweifeln. Gott wird die Weltgeschichte ordnen. Ganz am Anfang sagt er ja, ne, ich bin der, der diese Welt geschaffen hat. Und sagt noch ein paar mehr Worte rundherum, damit ist klar, okay, er hat die Verantwortung über die Welt. Und dann sagt er, und ich bin der, der den Geist in den Menschen gelegt hat. Also er hat auch die Verantwortung für dich. Gott wird mal die Weltgeschichte ordnen. Wir können das nicht und wir müssen das auch gar nicht. Unser Job ist es nicht zu entscheiden, wer die Guten und die Bösen sind. Unser Job ist es, mit denen zu weinen, die traurig sind. Unser Job ist es, mit denen zu lachen, die fröhlich sind. Unser Job ist es, die Last der anderen mitzutragen, egal ob sie aus der Ukraine kommen oder aus dem Iran, aus dem Gazastreifen, aus Israel oder aus deiner Nachbarschaft. Der Auftrag ist derselbe. Unser Job ist es zu beten, dass sich Gottes Reich ausbreitet. In deiner Nachbarschaft, beim Stadtfestgottesdienst und in jedem Winkel der Welt. Wo, wenn wir hingucken, es den Anschein macht, dass das nicht Gottes Reich ist, was dort herrscht. Und Gottes Reich wird auch in Israel aufbrechen. Der Sacharja sagt das voraus. Jetzt kommen die nächsten Verse. Gott sagt, dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen Erstgeborenen beweint. An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so laut sein, wie die bittere Klage um Hadad-Rimon im Tal von Megiddo. Das ganze Land wird Totenklage halten, jede Sippe für sich, Männer und Frauen, jeder für sich. Es spricht davon, dass ein Tag kommt, an dem Gott jeden Einzelnen in Israel erfüllen wird, mit seinem Heiligen Geist. Militärische Operationen gab es in diesem Winkel der Welt schon viele. Also allein groß angelegte Eroberungen mit Machtwechsel dort in Jerusalem gab es in den letzten 2000 Jahren 15. Wenn man die ganzen anderen Eroberungen und so kleineren Sachen, die ein bisschen begrenzter waren, zeitlich hinzunimmt, 40 Mal erobert und gewechselt und so. Und wahrscheinlich ist das, was jetzt an Militäroperationen da unten ist, ist nicht die letzte. Aber dass Israel sich zu Gott bekehren wird, das wird nur einmal passieren. Und es braucht es auch nur einmal. Denn dann werden sie Jesus Christus erkennen als den Messias. Dies, was ich euch aus der Bibel gerade vorgelesen habe, ist ja alles voller versteckter Hinweise auf Jesus. Den anschauen, den sie durchbohrt haben. Ne? Jesus am Kreuz wurde durchbohrt mit Nägeln. Sie werden trauern um den einzigen Sohn. Versteht im Neuen Testament, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Das sind alles so wie Geheimbotschaften damals. Sacharja wird nie gewusst haben, was er da sagt. Aber Gott wusste, ich muss das sagen, damit Israel irgendwann das erkennt. Israels Hinwendung liegt irgendwo. Israels Hinwendung an Gott liegt irgendwo in der Zukunft. Keiner weiß wann, aber Gott wird sie retten und Gott wird es regeln. Deine Rettung kann jetzt stattfinden. Oder die Rettung deines Nachbarn, deines Arbeitskollegen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was Gott in unseren Breiten macht, in allen Völkern dieser Welt. Es gibt einen Unterschied zu dem, was er in Jerusalem macht, in Israel. Heute bei uns gilt, dass jeder, der nach Gott fragt, Gott erkennen wird. In Israel sagt er, mein Volk, mit dem ich eine besondere Geschichte habe, es wird einen Tag geben, da werden die mich erkennen. Auf dem Weg dorthin gibt es schon immer einzelne Leute aus Israel, die Gott erkennen. Und wir haben selber eine messianische Gruppe, die wir unterstützen, die sich um Juden kümmert, die Jesus erkennen. Aber der Tag, wo alle ihn sehen, der kommt noch. Für uns heute gilt, dass jeder, der Gott sucht, Gott erkennen kann. Rettung ist möglich. Und Rettung meint, dass jemand befreit wird aus dem Zwang, sich den Sinn seines Lebens einreden zu müssen. Befreit wird, indem er hört, dass Gott zu ihm sagt, du bist mein Kind. Ich habe dich jeher gewollt. Du bist bei mir willkommen. Rettung meint, dass jemand befreit wird von der Last seiner Schuld, die er mit sich rumschleppt, mit dem, was in seinem Leben alles nicht gut war. Dem Fluch am Ende nur die Summe deiner eigenen Fehler zu sein. Und stattdessen sagt Jesus, ich habe für dich bezahlt, ich habe für dich gebüßt mit meinem Leben. Du bist frei, es ist dir vergeben. Rettung meint, dass jemand befreit wird von der Finsternis und von den Ketten, die irgendwelche Mächte ihn anlegen, in seiner Seele. finstere Gedanken und Fesseln, die ihn niederreißen. Stattdessen sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren sind. Wie gesagt, diese Rettung Israels, von der Zacharia spricht, liegt irgendwann in der Zukunft. Die Rettung der Menschen um uns herum, die hat Gott heute eingeplant. In der Bibel steht, wer auch immer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist ein Versprechen. Wer auch immer nach Jesus ruft, dem macht Jesus die Tür auf. Damit jemand nach Jesus schreien kann, muss er erstmal von Jesus hören. Und da kommen wir ins Spiel. Und alles, was wir machen, alles, was Philipp angesagt hat, ist am Ende irgendwie dieser Ausdruck, wie können wir die Türen aufmachen, wie können wir zu Leuten rausgehen, wie können wir Menschen einladen. Zum Wir-einander-Wochenende, übrigens, kannst du deine Freunde auch mitbringen. Also nicht, dass du denkst, das ist hier eine Clubveranstaltung, geschlossen, dass ja keiner reinkommt. Bring sie ruhig mit. Wir machen nichts, was sie verstören sollte, denke ich. Es sei denn, du, falls du 50 bist, bist pausenlos auf der Hüpfburg. Dann vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten sollte das ja eine schöne Zeit sein. Wie gesagt, wir machen das nicht, um für uns zu sein. Und es geht ja auch nicht darum, Leuten mal diesen Ort zu zeigen, damit sie sagen, ach, ihr habt es nett hier. Ja, es ist fast wie in Baden-Württemberg, ne? Sie sagt, ja, es ist nett hier, aber warst du schon mal in der Gegenwart Gottes? Hast du schon mal Jesus kennengelernt? Nur hier zu sein, ist nett, aber Jesus zu kennen. Es geht darum, dass Leute zutiefst erkennen, dass Gott sie zu sich ruft. Dass Gott selbst in Jesus Christus alles beglichen hat, was er sonst zum Vorwurf machen müsste. Dass Zacharia prophezeit hat, dass in diesem Moment, wo Israel Gott erkennen wird, ihre Reaktion eine tiefe Trauer sein wird. Und eine auch etwas anhaltende tiefe Trauer. Und da wird extra beschrieben, ich habe euch das erspart, da steht dann, und die Sippe von Levis Familie wird trauern und die Sippe von Shimis Familie, wer dazugehört, wird trauern. Und während Sippen aufgezählt wird, und das ist ein Ausdruck davon, jeder Einzelne. Es wird nicht nur sein, dass ein paar herausgehobene Personen in Israel Gott erkennen und dann zu allen sagen, jetzt kommt einfach, macht mit, sondern jeder Einzelne, weil es nicht der eine dem anderen sagt, komm mal mit und guck mal auf Gott, sondern weil Gott selbst ins Herz jedes Einzelnen. Und sie werden trauern, zutiefst trauern. Wieso? Müssen die sich nicht freuen? Wisst ihr, der Messias, für dessen Kommen sie täglich gebetet haben, hat mich nochmal bewegt. In The Chosen, dieser Filmreihe über das Leben von Jesus, kommt immer wieder raus, wie heftig die Israeliten schon damals auf den Messias hingewartet haben. Und heute immer noch wartet Israel heftig auf den Messias, auf den Retter, den Gott schickt. Und Zacharia wird sagen, sagt, es wird der Moment kommen, wo er erkennt, dass er längst schon da war. Jesus Christus. Und ihr werdet erkennen, dass eure Väter ihn getötet haben. Und ihr werdet erkennen, dass es nicht richtig war, dass ihr Jesus als einen Zauberer verhöhnt habt. Als einen Götzendiener, was das Schlimmste ist in Israel, was du tun kannst. Als einen Verführer und noch Schlimmeres. Im babylonischen Talmud, einer bedeutenden jüdischen Schriftensammlung steht, dass Jesus in der Hölle in siedendem Kot gestraft wird. Das ist das Bild auf Jesus und sie werden trauern und weinen, weil Gottes Geist ihnen plötzlich die Augen öffnet. All das haben wir über Gott gesagt. Denn was Zacharia auch sagt, ist unmissverständlich. Der durchbohrt ist, das ist Gott. Wir kriegen das ja nicht zusammen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind das drei verschiedene oder einer. Bei dem Film Die Hütte hat mich sehr bewegt, als der Vater, der seine Tochter durch ein wirklich ein schlimmes Verbrechen verloren hat, ein Gespräch mit Gott hat. Und es wird dargestellt, Gott als eine Mutter, die gerade Brot backt und im Gespräch ist und dieser Mann macht heftige Vorwürfe. Gott, wo warst du? Wo warst du? Und Gott sagt, ich war da. Und er sagt weiter, wo warst du? Du warst nicht bei meinem Kind, als du es gebraucht hast. Und dann kommt der zynische Vorwurf. Das ist ja deine Angewohnheit, nicht da zu sein, wenn deine Kinder dich brauchen. Und du weißt, es ist der Vorwurf, Jesus am Kreuz ist jämmerlich verreckt. Und Gott, wo warst du? Und in diesem Moment tritt die Person, die da Gott spielt in dem Film, die Handinnenflächen nach vorne und sagt, es hat uns allen was gekostet. Und du siehst die Nägelmale. Und Israel wird erkennen, nicht noch eine andere Person war der Durchbohrte, sondern Gott. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Kaum eine Stelle im Alten Testament ist so kontrovers diskutiert im Judentum wie diese Stelle, weil es unzweifelhaft ist, wie es steht, es ist Gott, der durchbohrt ist. Wie soll Israel Gott durchbohren? Dann wäre er doch nicht mehr Gott. Es gibt verschiedenste Deutungsversuche. Und Johannes, einer der Jünger von Jesus, hat es vor 2000 Jahren schon auf den Punkt gebracht und über die Kreuzigung von Jesus geschrieben. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in die Seite von Jesus. Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stand von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Weil der Johannes wusste, das steht auch im Sacharja. Und er schreibt zu Juden, dass auch ihr das findet. Es ist doch vorausgesagt, nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Ich komme zum Schluss. Gott gibt diese Prophetie aber nicht, damit wir Juden gegenüber hämisch sagen können, ihr werdet schon eines Tages erkennen, dass wir recht haben. Nee. Hab gute Gemeinschaft mit Juden. Sei hilfreich. Verteidige sie, wo sie angegriffen werden. Aber nicht von oben herab, sondern von Herzen. Gott gibt uns diese Prophetie auch nicht, damit wir hämisch gegenüber Nichtchristen uns fühlen können und denken oder sagen, ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, wenn ihr Jesus nicht nachfolgt. Werdet schon sehen, wenn ihr dann euch auch gegen Israel stellt, was ihr davon habt. Nee, nichts da. Jesus hat mal gesagt, wann dieser Moment kommen wird, von dem Sacharja prophezeit hat. Besser gesagt, was davor geschieht. Jesus sagt, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Und das ist unser Job. Diese Prophetie sagt uns nicht, oder Gott sagt uns das nicht, damit wir uns irgendwas ausrechnen können, wie, wann, wo, was kommen wird. Aber Gott gibt uns das, damit wir mit Gott rechnen. Bist du dir bewusst, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wer euch hört, der hört mich. Das ist ein Satz, der mein Mentor hat mir diesen Satz weitergegeben, weil er den vor jeder Predigt sich ins Bewusstsein gerufen hat. Er sagte, wenn ich jetzt dort hochgehe, wer bin ich schon? Aber Jesus hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Vertraue ich darauf. Wenn du morgen auf Arbeit gehst oder in deiner Familie bist oder unter Freunden bist, bist du dort in dem Vertrauen, dass du sagst, bei dem vielen, was wir heute Abend reden, es kann gar nicht anders sein, als dass die Gott hören durch mich. An irgendeiner Stelle werden die Gott hören, weil sonst würde die Bibel falsch sein. Aber die ist nicht falsch, also stimmt. Und Jesus hat mal gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Bei vielen auch, die geheilt wurden, hat er gesagt, die geschehen nach deinem Glauben. Also, wenn Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich, verbindet sich da etwas in deinem Herzen mit diesem Wort? Wenn ja, wirst du es erleben. Rechnest du mit Jesus, dass das ist? Rechnest du damit, dass Jesus dich gebrauchen will, um gebrochene Herzen zu heilen, damit heute schon Leute Jesus erkennen? Ich muss mir das selber immer mal wieder bewusst machen. Denk nicht, dass ich dich jetzt irgendwie hier überfahren will mit meinen Fragen. Das sind Fragen auch an mich. Und wann immer ich mich auf den Gottesdienst vorbereite, frage ich mich selber, was erwarte ich denn eigentlich? Und manchmal sitze ich dann in der Vorbereitung da, ich denke, wieso kommen die bloß zum Gottesdienst? Und dann komme ich zu dem Gedanken, also meinetwegen kommen sie nicht. Ich würde meinetwegen auch nicht kommen. Und einfach um viel Neues zu lernen, da muss man in eine Vorlesung gehen. Wenn du eine Weile Christ bist, ist der Wissenszuwachs nicht ganz so groß im Gottesdienst, ist aber auch nicht der Sinn von einem Gottesdienst. Der Sinn von einem Gottesdienst ist das, was Israel an jenem Tag erleben wird. Dass der Geist Gottes kommt und erfüllt. Und das ist für das zugesagt, dass da, wo wir zusammen sind, Gott nachfüllt, Heiligen Geist. Und dass wir das erleben, was Gott uns zusagt, dass er redet. Das ist so tröstlich für alle, die predigen, Gott kann sogar durch Esel reden. Gibt es in der Bibel sogar ein Beispiel dafür. Wenn durch Esel, dann erst recht durch dich an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Glaub es. Ich höre schon jetzt dein Aber. Lass dein Aber stecken. Raff dich auf und rechne mit Jesus. Ich bete. Jesus, wenn wir so eine Dinge lesen, die du sagst, was mal auf uns zukommt. Du weißt, wie unser Herz da so am Suchen ist. Was mache ich jetzt damit? Wie Angst anklopfen will oder vielleicht Häme oder was auch immer. Und ich bitte dich, gib uns diesen klaren Blick auf dich, dass du es uns nicht sagst, damit wir Angst haben. Und damit du uns, dass du es uns auch nicht sagst, damit wir das schnell wieder verdrängen, sondern damit wir dich mittendrin entdecken, als den, der alles in der Hand hat. Und wir beten das für alle Krisenherde, die es in unserer Welt gibt. Das heißt in Südostasien, wo dieser Krieg, Bürgerkrieg, so zündelt, oder Ukraine, oder dort Israel, wo auch immer. Dass Menschen dich entdecken, beten wir. Dass sie sehen, wie du in ihr Leben ständig reinrufst, ich bin doch da, ich will es machen. Genauso wie du in diesen zwei Kapiteln scheinbar gar nicht mehr aufhören kannst, zu sagen, ich mach das doch, ich mach das doch. Es ist nicht eure Sache, das zu machen, ich mach's. Und ich bitte dich, hilf uns, dich zu hören, wie du das in unser Leben immer wieder reinrufst. Dein, ich mach das doch, ich kümmere mich, ich bin da. Hilf uns, das zu hören, Herr. Und noch mehr, hilf uns, darauf zu vertrauen. Es ist nicht einfach nur zu lesen und unser großes Aber dagegen zu stellen, aber ich muss es doch trotzdem machen. Herr, wir wissen nicht, was das Menschen kosten wird, das, was du dem Zacharja ja angesagt hast. Aber Jesus, ich möchte gern, dass wir als Gemeinde Leute sind, die nicht auf das schauen, was es uns kosten könnte, sondern uns an dem freuen, was du dich es hast kosten lassen, dass wir dich kennen dürfen. Dass du dich hast durchbohren lassen, damit nichts mehr zwischen dir und uns steht. Damit wir das hören können, deinen Zuspruch, ich mach's. Ich hab's getan und ich werde es immer wieder tun, für dich da sein. Dich tragen. Und Jesus, ich bitte dich nochmal, hilf uns zu glauben und zu vertrauen, was wir da in deinem Wort lesen, dass du sagst, wer euch hört, der hört mich. Dass wenn wir Leute zum Stadtfest einladen oder zum Wir-einander-Wochenende einladen, dass sie die Einladung von dir hören und nicht einfach nur von uns. Und wenn sie uns ablehnen und vielleicht sogar lächeln, weil wir Christen sind, dass sie nicht uns ablehnen, sondern dich ablehnen. Dass sie nicht uns belächeln, sondern dich belächeln. Und dann bitte ich darum, Herr Jesus, dass du in uns dieselbe Reaktion gibst wie in Israel. Traurigkeit. Nicht ein verletztes Abwenden, sondern so eine Traurigkeit darüber, dass jemand eine Einladung von dir ausschlägt. Ich bete für uns als Gemeinde um eine größere Traurigkeit über die Verlorenheit unseres Landes, unserer Stadt. Jesus, es ist so einfach, sich dran zu gewöhnen, wie die Fronten verteilt sind. Wir Christen, die anderen nicht, ist halt so. Ich bitte dich, gib uns eine Traurigkeit darüber. Größer als bisher. Und ich danke dir, dass wir jetzt dieses Lied singen können, wenn ich hier vor dir stehe. nach deiner Gnade sehr. Und ich bete nochmal, öffne uns die Augen dafür immer wieder neu, dass wir es tatsächlich sehen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.